Herzlich willkommen bei Quite a Girl, dem unperfekten, aber authentischen Podcast von und mit Frauen in Technologie und Business. Mein Name ist Brigitte Pfeiffer-Schmöller und ich freue mich, dass du dabei bist. Heute spreche ich mit Dr. Ebo Aytacle, einer inspirierenden Führungskraft, über ihren Weg von der Sprachwissenschaft zur Informationstechnologie mit Zwischenstationen als Autoverkäuferin oder Verkäuferin von Lebensversicherungen. Heute führt sie beruflich mehr als 40 Personen und ist im Privaten pflegende Angehörige. Ebro ist eine Inspiration dafür, wie man mit Mut und Anpassungsfähigkeit neue Herausforderungen annimmt und sich dabei seine Zuversicht behält. Du möchtest weitere Informationen zu Quite a Girl? Dann besuch uns unter community.quiteagirl.net. Herzlich willkommen, Ebro.
Ja, vielen Dank für die Einladung, Brigitte.
Ebro, du führst eine Vielzahl von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Informationstechnologie und man ertappt sich eigentlich ganz leicht dabei, dass man denkt, logisch, du bist auch Technikerin. Du kommst aber eigentlich aus einem ganz anderen Bereich. Was ist dein Hintergrund?
Mein Hintergrund ist ein ganz anderer. Also ursprünglich bin ich eigentlich gelernte Übersetzerin, Dolmetscherin für Englisch, Französisch und habe dann in Sprachwissenschaft promoviert und bin über Umwege irgendwie in der IT gelandet und bin richtig keine Technikerin.
Du sagst über Umwege in der IT gelandet, also das verbindet uns ein Stück weit, auch mir ging es so. wie war das für dich zu Beginn? Also kommen aus einer völlig anderen Domäne und dann in die Technik rein. Gab es für dich da Höhen, Tiefen, Probleme, vielleicht Herausforderungen, denen du begegnet bist?
Ganz bestimmt. Ich muss dazu sagen, ich hatte nie das Ziel, irgendwann in der IT oder in der Technik zu landen. Das hat sich einfach so ergeben. Ich bin einfach damit gestartet, dass ich mein Sprachtalent genutzt habe und ja, wie gesagt, Sprachen studiert habe. Und das Erste, was man mir am Übersetzerinstitut auch gesagt hat, naja, Sie werden sicher nicht als Übersetzerin arbeiten, sondern werden wahrscheinlich im Marketing oder im Export landen. Und dann haben wir gedacht, naja, irgendwas wird sich schon ergeben. Und es war dann tatsächlich so, als ich nach Vorarlberg zurückgekommen bin aus Innsbruck, habe ich tatsächlich keine Stelle als Übersetzerin bekommen. Und ich wollte nicht als Freelancerin arbeiten. Ich habe dann ja zwischenzeitlich mal Autos verkauft, untertags, am Abend habe ich Lebensversicherungen verkauft. Und naja, dann habe ich mir gedacht, ja, es macht schon Spaß, aber dafür habe ich ja jetzt nicht studiert unbedingt. Und habe mich dann bei einem Personaldienstleister in der Schweiz gemeldet. Und dann hat man mir gesagt, naja, in der Grenzregion werden Sie sicher nichts finden als Übersetzerin, da müssen Sie schon nach Zürich gehen. Und ich habe gesagt, nein, also nach Zürich möchte ich jetzt nicht unbedingt. Und zwei Tage später hat man mich dann angerufen und hat gesagt, ha, in Liechtenstein suchen Sie eine Übersetzerin, verzweifelt schon seit 2 Jahren in Festanstellung. Und da bin ich dann auch tatsächlich gelandet, habe dort 6 Jahre gearbeitet und habe mich dann initiativ bei einem Unternehmen beworben, bei dem ich gar nicht so genau wusste, was die eigentlich machen, und bin dann in der Energietechnik gelandet. Als technische Redakteurin. Zu dem Zeitpunkt wusste ich natürlich noch gar nicht, was eine technische Redakteurin alles macht. Aber ich habe gedacht, okay, das kann man lernen. Und habe dann wirklich Bedienungsanleitungen selber geschrieben zu Prüfmessgeräten und hatte auch selbst nach 14 Jahren in dieser Tätigkeit keine Ahnung, was diese Prüfgeräte eigentlich alles machen, aber das war auch gar nicht notwendig. Also ich hatte immer Applikationsingenieure um mich, schlaue Techniker, die wussten, welche Messergebnisse rauskommen müssen. Und mein Job war im Prinzip, die Bedienungsanleitungen so zu schreiben, dass Kunden wissen, wenn sie die Bedienungsanleitung aufschlagen, dass sie wissen, wie sie dieses Gerät anschließen, was sie machen müssen, wie der Prüfvorgang ist, wie die Messung zu starten ist. Gleichzeitig habe ich in diesem Bereich die ganze technische Redaktion aufgebaut, auch den Usability-Bereich und User-Experience-Bereich. Und so haben sich einfach die Aufgaben ergeben für mich auch zusätzlich. Und ich war zu diesem Zeitpunkt immer noch keine Technikerin. Und ja, nach 14 Jahren habe ich beschlossen, naja, also vielleicht möchte ich doch noch was anderes sehen und können und habe dann auch ein MBA-Studium angefangen in Digital Business Transformation, was jetzt auch ganz was anderes ist, als ich bis dahin gemacht hatte. Und ja, ich glaube, wichtig ist, dass man sich weiterentwickeln möchte und auch einen gewissen Mut an den Tag legt und sagt, hey, das möchte ich mir anschauen. Auch wenn man jetzt nicht hundertprozentig vielleicht von vornherein für diese Stelle geeignet ist.
Da wollte ich nämlich gerade jetzt einhaken, weil wir Frauen tendieren ja häufig dazu, diese Stellenanzeigen zu lesen und dann sagen, das bringe ich nicht mit, das bringe ich nicht mit, das bringe ich nicht mit, ich bewerbe mich überhaupt nicht. Und du hast jetzt vorhin gesagt, das kann man lernen, ich bewerbe mich jetzt und ich möchte es einfach machen.
Genau. Weil es ist selten so, dass irgendjemand 100% der Anforderungen erfüllt. Also ganz ehrlich, das gibt es selten. Und ich hatte in meiner Karriere auch schon Bewerberinnen da, die zwar auf dem Papier 100% diese Qualifikationen erfüllt hätten, aber bei denen es einfach dann entweder menschlich nicht gepasst hat oder von der Einstellung her, wie auch immer. Also diesen idealen Kandidaten oder die ideale Kandidatin, ich weiß nicht, ob es die irgendwo gibt.
Wonach suchst du, wenn du jetzt Leute einstellst? Wie müssen die ticken, dass du sagst, okay, die passen wirklich gut dazu? Es ist jetzt nicht das komplette Fachwissen, was ich da jetzt raushöre, sondern die müssen eher so ja, dazu passen.
Genau, ich sage immer, man kann Leute einstellen, die eine gewisse Einstellung haben, die eine gewisse Motivation haben. Also Motivation ist, sage ich mal, 50% der Miete. Und alles andere kann man lernen. Und es ist tatsächlich so. Wichtig ist, dass diese Bewerberinnen ins Team passen. Das ist eine Grundvoraussetzung, weil wenn sie nicht ins Team passen, dann wird es schwierig. Sie müssen ins Unternehmen passen, zu den Werten passen. Ich glaube, das sind so die Grundvoraussetzungen.
Du hast ja in deiner Rolle als Führungskraft oder Führungsperson eigentlich, wie ich es viel lieber bezeichne, ja, eine Situation, wo du nur quasi führst, aber fachlich nicht mittendrin bist. Und das ist ja häufig so ein Spannungsfeld, also diese auf der einen Seite fachliche Führung, auf der anderen Seite der People Lead. Welche Vorteile siehst du darin, jetzt rein Führungsperson zu sein?
Das mit den Spannungsfeldern, das kann ich jetzt so nicht bestätigen. Ich bin seit circa 1,5 Jahren in dieser Rolle und auch als Einzige in dieser Rolle im Unternehmen. Und gestartet hat man dieses Projekt, sage ich mal, die Trennung der Führung als Versuchsballon. Und mittlerweile glaube ich schon, dass es auch eine gewisse Vorbildfunktion hat für andere Bereiche, die sagen, hey, da könnte man sich was abschauen, das funktioniert gut. Warum es funktioniert, ich kann mich natürlich voll und ganz auf die Menschen konzentrieren. Ich habe Zeit, also das ist mein Job. Die Menschen sind quasi mein Job. Ich bin nicht in Projekten involviert, ich bin nicht im operativen Geschäft. Also ich habe wirklich Zeit, mich um die persönliche und auch um die berufliche Weiterentwicklung der Mitarbeitenden zu kümmern. Das ist der große Vorteil. Und wenn man natürlich auch aus einer Situation kommt, wo vielleicht oder wie so oft eben, dass die besten fachlichen Leute in diese Führungsposition kommen, eben auch sehr fachlich involviert sind, dann bleibt einfach wenig Zeit für Personalentwicklung, für Weiterbildungen und auch mal genauer hinzuschauen, was möchte denn der Mensch überhaupt? Welche Perspektiven gibt es da? Welche Potenziale liegen bei den Leuten? Und das kann ich voll und ganz machen, den ganzen Tag sozusagen.
Ein super schöner Job eigentlich, oder?
Ja, total. Mir macht das extrem Spaß.
Was bemerkst du oder vor allem vielleicht auch Menschen, die jetzt schon länger in der Organisation sind, was bemerken die, seit du gekommen bist und wirklich diese Zeit aufwenden kannst rein für die Menschen?
Ich glaube, was sichtbar ist oder immer sichtbarer wird, dass die Mitarbeitenden zufriedener sind. Jemand kümmert sich um sie, jemand hört ihnen zu, jemand nimmt ihre Anliegen auch ernst. Und sie werden nicht vertröstet. Wenn jemand zu mir kommt, dann kümmere ich mich um dieses Anliegen, egal ob klein, groß, ob es jetzt schnell zu erledigen ist oder ob das eine langfristige Sache ist. Und das schafft unheimlich viel Vertrauen.
Die Basis eigentlich für gute Mitarbeiter, oder?
Genau, ja. Und dieses Vertrauen, das besteht natürlich auf beiden Seiten, weil ich vertraue auch meinen Mitarbeitern. Ich versuche kein Micromanagement zu machen, weil dafür habe ich auch gar keine Zeit und auch gar keine Lust. Und umgekehrt vertrauen mir die Mitarbeitenden, indem sie wissen, ich kümmere mich um sie, ich nehme das ernst, ich versuche mein Bestes, damit sie sich gut einbringen können, damit sie Spaß an der Arbeit haben und ich unterstütze sie einfach dabei.
Das sind ja nicht wenige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die du führst. Wie viel sind das?
Fast 40 aktuell. Ich muss sagen, dass diese Zahl mit der Zeit gestiegen ist. Also angefangen habe ich mit 15. Als ich vor 1,5 Jahren gekommen bin, da hatte ich 2 Teams und mittlerweile habe ich 5 verschiedene Teams und auch noch die Lehrlinge dazu. Ich habe auch die Lehrlingsverantwortung übernommen für den Bereich. Und so habe ich ja ein ziemlich großes Team insgesamt.
Da sieht man auch schon, wie viel Zeit dann wirklich drauf geht, ja, um mit Menschen zu arbeiten und um die weiterzuentwickeln.
Das ist ja, absolut, absolut. Und es ist auch nicht so, dass jeder immer jeden Tag gleich viel von mir möchte. Also es gibt Mitarbeitende, die brauchen vielleicht auch mal wochenlang oder monatelang nichts von mir. Die sind zufrieden, wenn sie vor sich hin arbeiten können. Andere, ja, zum Beispiel möchten ein Studium beginnen, da muss man sich darum kümmern, die ganzen Formalitäten etc., wie wir das machen, umsetzen, Arbeitszeitreduktion, das sind organisatorische Dinge. Dann gibt es andere, die kommen natürlich auch mit persönlichen Anliegen. Wenn es zum Beispiel auch eine Situation gibt, wo ich sage, da müssen wir einfach schauen, dass die Mitarbeitenden vielleicht verstärkt zu Hause arbeiten können oder ihre Arbeitszeit reduzieren können für eine gewisse Zeit. Also wir sind alle Menschen und jeder hat außerhalb des Unternehmens auch noch ein Leben. So unglaublich es klingt, aber und das macht uns als Menschen einfach, ja, menschlich. Und es gilt einfach darauf einzugehen und zu schauen, was benötigt jeder oder jede.
Du hast das jetzt angesprochen, jeder von uns hat auch außerhalb der Arbeit ein Leben. Wie sieht dein Leben außerhalb der Arbeit aus?
Ich muss zugeben, dass mein Leben sehr intensiv ist. Intensiv im Sinne von, ich habe einen schwerkranken Vater zu Hause und um den muss ich mich auch kümmern. Ich mache das alleine, neben einem Vollzeitjob. Und das bedeutet, dass mein Leben oder mein Tag sehr getaktet ist. Ich muss mir meine Zeit gut einteilen. Und da bleibt auch nicht sehr viel für, ja, ich sag mal, Dinge wie Social Media oder sonst irgendwas. Ich verwende keine sozialen Medien und siehe da, die Welt dreht sich trotzdem weiter. Also ich versuche einfach, meine Zeit gut zu nutzen, sagen wir so.
Wie gehst du dann mit diesem ganzen Stress und Druck jetzt nicht nur im Beruflichen, sondern auch im Privaten, da kommt ja diese Emotion auch noch dazu. Wie gehst du damit um? Welche Kanäle hast du für dich gefunden, um mit dem wirklich umgehen zu können oder das ein Stück weit auch abfedern zu können?
Ich lebe jetzt schon seit 2,5 Jahren in dieser Situation und es war ein Lernprozess. Am Anfang habe ich mir natürlich unheimlich schwer getan, weil diese Situation sehr plötzlich kam für mich und auch für meinen Vater. Und wir haben beide einen Weg gefunden, also er für sich und ich für mich. Ich würde sagen, es gelingt mir, indem ich Zuversicht habe. Ich sage immer, der Unterschied zwischen Hoffnung und Zuversicht ist, dass Hoffnung was Grausames ist, wenn man es genau betrachtet. Aber Zuversicht ist irgendwo immer wie ein kleines Licht, das brennt. Und an dem kann man sich auch festhalten. Und ich habe gerade vorgestern gesagt, Gott hat immer einen Plan. Und wenn man bereit ist, auch loszulassen und zu sagen, okay, ich akzeptiere die Dinge, wie sie sind, ohne dass ich sie vielleicht groß beeinflussen kann, dann gibt es auch eine gewisse Gelassenheit.
Du hast ja auch deinen deinen alten Job, sage ich jetzt mal, losgelassen zu einer Zeit, wo andere sagen, um Gottes Willen, ja nicht, ja, ich verändere mich jetzt nicht. Das war genau zu dieser Zeit, wo dein Vater auch schwer krank geworden ist.
Genau. Ich kann mich noch gut erinnern, als ich auf der Intensivstation gesessen bin, hat mich die Ärztin gefragt, ja, was ich so mache und ob ich noch Pläne habe, Ziele für das Leben. Und damals war es so, dass ich schon beschlossen hatte, das Unternehmen zu verlassen, das alte Unternehmen, und hatte schon im Kopf ein bisschen mich mit dem Gedanken auseinandergesetzt, mich woanders zu bewerben, und hatte dann tatsächlich auch die Woche darauf ein Bewerbungsgespräch. Und ich habe gesagt, naja, nächste Woche hätte ich ein Bewerbungsgespräch. Und dann hat sie zu mir gesagt, machen Sie das, das Gewohnte wird Ihnen nicht helfen. Und zu dem Zeitpunkt konnte ich das vielleicht auch nicht richtig einordnen, aber im Nachhinein betrachtet muss ich sagen, das ist genau so. Das Gewohnte hilft tatsächlich nicht, auch wenn man das glaubt, dass irgendwie das, was man hat, einem Sicherheit gibt. Das ist nicht so. Also den Mut zu haben und zu sagen, okay, ich brauche etwas, mit dem ich mir eine Perspektive schaffen kann. Und dorthin zu arbeiten, das gibt wieder Energie und Kraft für die Zukunft.
Wir Österreicher tendieren ja sehr dazu, zu jammern. Immer und überall. Und ich führe jetzt ganz viele Interviews und ich höre von so tollen Frauen, die sagen, ja, ich nehme das selber in die Hand und ich mache einfach meinen Weg. Und das hast du jetzt eigentlich auch wieder gesagt, oder? Ich nehme meinen Mut zusammen, ich mache das jetzt einfach. Punkt. Wo nimmst du deinen Mut her?
Das ist auch ein Lernprozess. Ich glaube, wenn vor 10 Jahren jemand zu mir gesagt hätte, boah, dein Leben wird so aussehen, dann hätte ich gesagt, niemals, das ist nicht zu schaffen. Aber das Schöne ist ja auch, dass man in diesem ganzen Prozess auch was lernt. Und man kann auch unglaubliche Kräfte entwickeln in so einer Situation. Und wenn es so ist wie bei mir, dass ich habe keine andere Option, dann hast du auch keine Wahl. Und wichtig ist, glaube ich, dass man sich bewusst für etwas entscheidet. Weil wenn man sich bewusst entscheidet, dann kann ich es aktiv steuern. Aber wenn man es quasi über sich ergehen lässt oder nicht machen möchte, dann ist auch keine Energie in dem Ganzen.
Dann reibt einem vermutlich dieser innere Konflikt eigentlich auf, ne?
Genau, weil wenn ich etwas habe, das ich gar nicht machen möchte, ja, dann wird es mit der Motivation relativ schnell aus sein. Mhm. Aber so kann das Ganze auch eine sehr schöne Aufgabe sein, weil man in dem Ganzen auch sehr viel zurückbekommt. Also nichts, was man materiell aufwiegen könnte, aber sehr viel schöne Momente auch. Mhm. Und das gibt wiederum Kraft, auf jeden Fall.
Wie weit bist du mit deinem Vater jetzt in dieser Phase noch näher zusammengerückt?
Sehr viel näher, würde ich sagen. Wir hatten immer schon ein sehr nahes Verhältnis, aber ich bin jetzt so weit, dass ich sage, ich habe mein Bestmöglichstes getan und mich dafür eingesetzt, und wir haben diese Zeit sehr gut genutzt und schön genutzt. Und das macht mich auch bis zu einem gewissen Grad sehr glücklich und zufrieden und dankbar vor allem.
Ich kriege gerade Gänsehaut. Wie wichtig ist in solchen Situationen, also ich glaube, wir haben alle in unserem Leben Situationen, wo es uns einfach überrollt, wo gewisse Herausforderungen plötzlich vor der Tür stehen, denen wir uns stellen müssen. Wie beurteilst du an der Stelle diese Wichtigkeit von Selbstführung, von Self-Leadership?
Ich glaube, dass das sehr, sehr wichtig ist, weil nur Menschen, die sich selber führen können, können tatsächlich auch andere Menschen gut führen. Mhm. Weil wenn man sehr viel über sich selber weiß, und das ist ja sozusagen, ich würde sagen, eines der wichtigsten Punkte in der Führung, dann gelingt es auch, sich in andere Menschen hineinzuversetzen, empathisch zu sein, auch ein sehr wichtiger Punkt in der Führung. Und Menschen, die sich selber gut führen können, können auch andere ja zum großen Teil sehr gut führen, würde ich so sagen.
Macht dich und deine oder macht deine Situation, die du jetzt erlebt hast, wo du jetzt doch schon längere Zeit drin steckst, hat dich das zu einer besseren Führungskraft gemacht?
Zum Teil ja. Zum Teil ja, weil, weil ich natürlich auch immer Situationen vergleichen kann. Für mich ist eine Situation dramatisch oder schwierig, wenn ein Menschenleben davon abhängt. Und in einem beruflichen Kontext tut es das in den seltensten Fällen. Und deshalb kann man die Dinge auch relativieren im beruflichen Kontext. Es ist nicht alles ein Drama. Mhm. Es lassen sich Konflikte lösen mit einem gewissen Einsatz, mit Kommunikation etc. Es gibt eigentlich fast nichts, was man in einem beruflichen Kontext nicht irgendwie lösen könnte. Man muss dranbleiben, das auf jeden Fall. Was es noch mit mir gemacht hat, ich kann mich besser in Menschen einfühlen und sagen, okay, wenn jemand zum Beispiel ein krankes Kind zu Hause hat, dann kann ich verständnisvoller sein. Das ist kein Weltuntergang. Das heißt nicht, dass ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin deshalb fachlich nicht mehr gut ist plötzlich oder keinen Arbeitseinsatz mehr zeigt. Das ist eine vorübergehende Situation und manche Dinge kann man sich im Leben tatsächlich nicht aussuchen. Und einfach mit Verständnis darauf zu reagieren, hilft auch meinem Gegenüber. Weil oft erwarten wir uns auch gar nicht so großartig viel von unserem Gegenüber oder von einem Vorgesetzten. Es ist in erster Linie Verständnis. Also Verständnis für die Situation, für den Menschen an sich. Und mehr will man auch in erster Linie gar nicht. Das reicht dann auch im ersten Moment.
Das ist auch gehört werden und sich auf Augenhöhe begegnen vielleicht sogar, oder? Dass da noch dazu kommt.
Ja, genau. Weil ich sehe es auch nicht so, dass ich immer die Vorgesetzte bin oder die Chefin. Ich bin einfach Teil des Teams. Und ich sehe mich da auch nicht als etwas Besseres oder privilegierter oder in irgendeiner Weise, ja, wie soll ich sagen, übergeordnet. Diese Mitarbeitenden sind Teil eines Teams und ich bin Teil dieses Teams und nicht die Chefin. Hm. Ich hoffe, dass es meine Mitarbeitenden auch so sehen.
Da bin ich mir ziemlich sicher.
Ja. Ich glaube auch.
Du hast auf deiner LinkedIn-Seite einen Satz stehen. Da steht Passionate Leadership Matters.
Genau.
Ja, ja. Was versteckt sich da dahinter und vor allem auch, wie ist diese, also wie erlebt man dich als leidenschaftliche Führungskraft?
Ich mache die Dinge mit Leidenschaft oder entweder gar nicht. Ich glaube, dass Leidenschaft sehr, sehr wichtig ist. Wenn man für eine Sache brennt, egal was es ist, egal ob im beruflichen Kontext oder in einem anderen Kontext, das macht sehr viel aus. Das kann sehr viel Freude generieren. Und wie gesagt, ich mag meinen Job. Ich habe unheimlich viel Spaß daran, mit Menschen zu arbeiten. Und diese Leidenschaft für Führung finde ich ganz, ganz wichtig. Also für mich ist diese Führung nicht einfach eine Stelle, ein Job, eine Position. Das ist einfach meine Leidenschaft, der ich jeden Tag nachgehe, sozusagen.
So Beruf und Berufung vielleicht, oder?
Genau, ja, genau. So würde ich sagen.
Ich habe immer wieder Menschen bei mir im Coaching, die sagen, ah, ich weiß eigentlich überhaupt nicht mehr, wofür ich wirklich brenne. Was würdest du denen raten? Wie können sie wieder entdecken, für was sie wirklich brennen und auch so ein Engagement zeigen können, das du zeigen kannst in deinem Job?
Also wir leben in einer sehr, sehr schnelllebigen Zeit und haben sehr, sehr viele Eindrücke und sehr viele Reize, die uns überfluten pro Tag. Ich glaube, dass es wichtig ist, sich ganz bewusst auch mal aus dieser Schnelllebigkeit herauszunehmen und in dem Moment wirklich zu leben. Vielleicht den Tag einfach auch mal mit 5 Minuten zu starten, in denen man nichts tut, in denen man die Stille genießt zum Beispiel, bevor die Sonne aufgeht. So mache ich es zumindest. Und das gibt dann auch wieder Kraft und ja, Potenzial für den Tag. um einfach mal zu schauen, um in sich hineinzufühlen, was bewegt mich eigentlich? Bin ich da noch auf dem richtigen Weg? Mache ich die Dinge noch gern, die ich so jeden Tag mache? Weil vieles macht man einfach aus Routine oder aus Gewohnheit, aber oft auch nicht mehr bewusst. Und dort genau hinzuschauen und zu sagen, was möchte ich tatsächlich? Interessiert mich das tatsächlich oder mache ich das einfach nur aus Gewohnheit? Und einfach auch mal zuzulassen, dass vielleicht ganz unerwartete Dinge rauskommen, die einen interessieren könnten. Und das Leben ist ja auch ein Entwicklungsprozess. Also was mich vor 10 Jahren interessiert hat, mag mich ja vielleicht jetzt nicht mehr interessieren und umgekehrt. Da gilt es, glaube ich, offen zu sein für alles, was da ist. Und es gibt so viel um uns herum. Man muss hinschauen und hinhören. Und dann kommt, glaube ich, schon die Eingebung, was einen interessieren könnte oder wofür man wieder eine Leidenschaft entwickeln könnte.
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass viele vielleicht gar nicht so wirklich zulassen, das zu entdecken, wofür sie wirklich brennen, weil dann diese Selbstzweifel kommen. Ja? Und die Selbstzweifel habe ich bei dir jetzt überhaupt nicht rausgehört. Bei dir war es eher der Mut. Also einfach, ich habe den Mut, die Dinge zu verändern. Ja.
Ja, das stimmt. Ich bin jemand, der die Dinge gerne anpackt. Du hast vorhin erwähnt, dass wir in Österreich sehr viel jammern. Ich sage immer, in der Zeit, in der ich jammern kann, habe ich es dann schon erledigt. Selbstzweifel hatte ich, glaube ich, nie. Mich treibt einfach voran, dass ich mich weiterentwickeln möchte. Und in der Komfortzone, in der man vielleicht auch lebt, in der entwickelt sich nichts. Also das ist zwar fein und gemütlich, aber bietet vielleicht nach einer gewissen Zeit auch nicht mehr die Reize, die einen anspornen, die einen motivieren, die einen vorwärts bringen. Das mag für manche ganz okay sein, aber zu denen gehöre ich nicht. Ich möchte einfach was Neues lernen, und Stillstand bedeutet für mich auch eine gewisse Art von Resignation. Und das möchte ich nicht in meinem Leben.
Wenn du sagst, du möchtest dazulernen, wie viel Stellenwert hat da die Neugier?
Neugier ist ganz, ganz wichtig. Und Neugier ist vor allem auch in Bereichen wichtig, in denen man vielleicht noch gar nicht bewandert ist. Einfach sich die Dinge anzuschauen. Also aus mir wird nach wie vor keine Technikerin werden, vermutlich. Ich werde wahrscheinlich immer Geisteswissenschaftlerin bleiben. Aber darum geht es auch überhaupt nicht. Es geht nicht darum, die Dinge immer zu 100 oder 120% zu beherrschen. Wichtig ist, offen zu sein, reinzuschauen und okay, wenn es dann halt nicht das ist, was ich mir erwartet habe, dann auch zu sagen, okay, ich habe es mir angeschaut, ist nichts für mich. Gehe ich weiter, schaue ich mir was anderes an. Also Neugier ist ganz, ganz wichtig und das hält, glaube ich, auch frisch im Kopf, auf jeden Fall.
Mein Vater hat früher immer gesagt, was du einmal gelernt hast, kann dir keiner mehr nehmen. Er hat es immer dann ausgepackt, als ich in der Schule nicht lernen wollte. Aber jetzt rückblickend ist es eigentlich ein sehr schlauer Satz. Ja?
Ja. Das stimmt.
Und oft findet man plötzlich Anwendungsfälle für das, was man gelernt hat, wo man sich denkt, das werde ich nie wieder brauchen. Ja. Im Umkehrschluss, er hat auch immer gesagt, sei nicht so neugierig, aber gerade diese Neugier, darum habe ich jetzt auch nach deiner Neugierde gefragt, ich glaube, gerade die bringt uns weiter. Also wirklich neue Dinge zu entdecken und
auf jeden Fall
mit neuen Dingen auseinanderzusetzen.
Auf jeden Fall. Ich habe letztens einen Artikel gelesen, da ging es darum, dass die Zeit immer schneller vergeht. Die Zeit vergeht natürlich immer gleich schnell, aber das, was wir empfinden, ist sehr viel schneller geworden. Und man kann das aufhalten, also laut diesem Artikel, indem man immer wieder neue Impulse schafft, also aus dem Gewohnten ausbricht und neue Dinge versucht, neue Routinen vielleicht auch im Alltag einbaut, um das Ganze aufzubrechen, damit diese Zeit nicht an uns vorbeizieht. Und das fand ich ganz interessant. Und wenn man das selber mal versucht hat, einfach Neues im Alltag einzubauen, dann ist der Tag vielleicht doch nicht so schnell vorbei oder die Woche doch nicht so schnell vorbei, wie man vielleicht glaubt.
Und vielleicht kann man dann auch den Kopf ein Stück weit aus dem Hamsterrad rausstrecken.
Genau, auf jeden Fall. Mhm. Und wie ich vorhin gesagt habe, wichtig ist, dass man diese Offenheit sich beibehält, so wie Kinder das auch machen. Also Kinder erforschen ja auch immer wieder Neues und in den seltensten Fällen können zum Beispiel Fünfjährige Dinge besonders gut, weil sie keine Erfahrung haben, weil sie das einfach noch nicht kennen und sie probieren einfach. Und ich glaube, ein Stück weit muss man sich diese Fünfjährige oder den Fünfjährigen im Kopf behalten und sagen, hey, das möchte ich mir noch anschauen, ohne mich von dem Gewohnten auch beeindrucken zu lassen oder ablenken zu lassen oder auch entmutigen zu lassen, auf jeden Fall.
Ich denke, das Leben ist ohnehin ernst genug und gerade sich so dieses innere Kind zu bewahren oder vielleicht einfach mal so richtig auch wieder kindisch zu sein, hat einen riesigen Wert.
Auf jeden Fall. Ich mache es so, wenn ich zum Beispiel einkaufen gehe, dann sehe ich immer wieder Kinder und vielleicht es Kindern gelingt, nur mit Blickkontakt auch zu kommunizieren. Und das können Menschen teilweise nicht mehr, Erwachsene. Und das finde ich auch schön, weil das kostet überhaupt gar nichts. Und es zaubert meistens dem anderen ein Lächeln ins Gesicht. Und das sind auch die schönen Momente im Alltag, wo ich sage, okay, also Technik und alles, das ist schön und gut. Aber es gibt auch Menschen in unserem Alltag, man muss sie halt sehen und sehen wollen. Und darf sich auch nicht verschließen. Dann kann man vielleicht auch mit einem Lächeln aus dem Supermarkt gehen. Das finde ich zum Beispiel sehr schön.
Das sind häufig tatsächlich die kleinen Dinge, oder? Die uns ja, den Tag wirklich verändern helfen. Menschen, die zu uns freundlich sind, Menschen, zu denen wir freundlich sind, dieses Lächeln, das man dann vielleicht zurückbekommt, wie du gesagt hast, oder mal oder auch wie du beschrieben hast, in der Früh einfach diese 5 Minuten Stille mal zu genießen. Das kostet kein Geld und ist trotzdem super wichtig und super angenehm.
Ja, und man kann die Menschen auch damit überraschen, mit der Freundlichkeit. Wenn ich in die Bäckerei gehe und einfach freundlich bin und die Verkäuferin dann einfach mal aufschaut, hey, wer ist das überhaupt? Weil sie einfach diesen Dialog nicht gewohnt ist vielleicht. Und zu sagen, hey, es hat mich nichts gekostet. Aber den Blickkontakt herzustellen und zu sagen, hey, das ist auch ein Mensch, der einfach seinen Job macht und in einer gewissen Routine steckt. Und diese paar Sekunden, die man vielleicht aus diesem Alltag auch ausbrechen kann, das sind die schönen Momente.
Und die Verkäuferin in der Bäckerei wird vielleicht diesen schönen Moment dann an jemand anders auch weitergeben. Also es ist eigentlich so ein Stück weit, ja, wie so ein Ripple-Effekt, wie wenn man einen Stein ins Wasser schmeißt.
Ja, genau. Und es ist ja auch so, selbst wenn wir Tage haben, die vielleicht schwierig sind, sind wir vielleicht auch froh, wenn wir ein Gegenüber haben, das uns vielleicht auch zum Lächeln bringt. Und so ist es ein Geben und Nehmen. Und das macht das Miteinander auch unheimlich wertvoll.
Es gibt im Lösungsfokus eine nette Grundannahme und die sagt, dass kein Problem 24/7 besteht. Und das stimmt tatsächlich. Also selbst in den dunkelsten Stunden, so ein paar Sekunden, ein paar Minuten sind immer dabei, da ist einfach was anders, da geht's besser. Und vielleicht gerade, ja, dann darauf zu achten, was kann ich vielleicht einfach mal Freundliches machen oder tun oder einfach mal aus der Routine auszubrechen. Ich glaube, das hilft sehr, sehr viel.
Das auf jeden Fall. Das macht den Alltag um so vieles leichter. Und so wie du gesagt hast, es kostet nichts. Man muss da nicht irgendwie großartig in Technik investieren oder Schulungen besuchen. Das ist eigentlich angeboren. Man muss es nur wieder rauskehren und in den Alltag integrieren. Und je öfter man das übt, desto schöner und besser wird es dann auch.
Es ist angeboren, aber ein Stück weit abtrainiert, oder?
Ja, leider. Leider. Und man kann aber auch wieder zurückfinden. Und dazu gehört auch eine gewisse Selbstführung. Wenn man auf sich selber schaut, wie man auch reagiert, dann gelingt vieles. Davon bin ich überzeugt.
Absolut. Was würdest du den jungen Frauen, die jetzt ins Berufsleben einsteigen, in der Technik oder im Business, an der einen oder anderen Stelle, was würdest du denen raten?
Ich würde ihnen raten, dass es nicht den einen perfekten Weg gibt. Und da gilt es auch, vielleicht auch Hindernisse in Kauf zu nehmen, aber sich davon nicht entmutigen zu lassen, weil es gibt immer einen Weg. Also irgendwo geht dann immer eine andere Tür auf. Es gibt Abzweigungen auf diesem Weg. Man muss nicht immer diese gerade Route nehmen. Und wichtig ist, dass man einfach das mag, was man tut. Das ist das Wichtigste. Und nicht so sehr, was könnten andere denken? Wie kann ich möglichst schnell Karriere machen? Wie kann ich möglichst schnell zu einem C-Level-Posten kommen? Oder egal wie. Wichtig ist, dass man sich selber treu bleibt. Egal, was das ist. Und es kann auch nicht jeder Chirurg werden oder Lehrerin. Es muss auch jemand das Brot in der Bäckerei verkaufen. Das ist so. Und Frauen rate ich einfach, sich auch nicht entmutigen zu lassen, vielleicht auch in einer sehr männerdominierten Branche zum Beispiel. Das ist alles okay. Und sie müssen sich auch nicht anders verhalten, nur weil sie Frau sind. Sie müssen einfach bei sich selbst bleiben und sich selbst treu sein. Und dann findet sich auch ein Weg.
Weil du jetzt sagst, so die Frauen in Männerdomänen, ich habe letzte Woche in einem anderen Kontext zu dir gesagt, wir beide sind jetzt die Quotenfrau in dieser Gruppe an Männern. Wie oft trifft dich diese Situation? Wie oft bist du die unter Anführungszeichen Quotenfrau?
Sehr oft. Aber ich habe mich schon so daran gewöhnt, dass es mir nichts ausmacht. Und im Prinzip hat es auch gar keine Bedeutung, ob jemand Mann oder Frau ist. Weil im Miteinander ist es ganz unwesentlich. Frauen bringen vielleicht manchmal eine andere Perspektive rein. Aber ansonsten, ja, bin ich oft die Quotenfrau, auf jeden Fall. Aber ich lebe schon seit längerem damit und das passt gut für mich so.
Man gewöhnt sich dran, oder?
Genau,
zumindest ist es mir genau so gegangen.
Auf jeden Fall. Ich überlege mir manchmal nur, jetzt wo ich seit über 20 Jahren sehr viel mit Männern arbeite, ob ich mich teilweise männlich verhalte oder nicht. Und ich denke mir, nein, 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 das ist okay so. Das ist nach wie vor noch weiblich.
Es ist, glaube ich, das Schöne, diese unterschiedlichen Perspektiven, die wir mitbringen. Einfach, wenn Männer und Frauen vielleicht auch anders ticken oder andere Kulturen mitbringen, andere Erfahrungswerte mitbringen. Speziell in dieser komplexen Welt, in der wir uns alle miteinander immer wieder finden, glaube ich, ist das eigentlich ein Riesenbenefit. Und es kann super ergänzen. Und von dem her, Quotenfrau oder nicht, also ich bin völlig bei dir, eigentlich ist es egal und eigentlich darf es keinen Unterschied machen.
Auf jeden Fall.
Und das ist auch ein Grund, warum dieser Podcast Quite a Girl heißt. Das hat ja vielen sauer aufgestoßen auch, weil das nicht Woman, Female, was auch immer, also das eher so das verniedlichende Girl. Und ich habe dann gesagt, nein, ich lasse es so, weil eigentlich muss es egal sein, ob das Mann, Frau, Boy, Girl ist, eigentlich ist es wirklich egal. Und die Geschichten
dahinter. Es ist so, ja, es ist egal.
Genau, und die Geschichten dahinter, das sind eigentlich die inspirierenden. Ja. Du hast in unserem Vorgespräch
gesagt, Quite a Girl.
Entschuldige, ja?
Und ich finde Quite a Girl, das klingt einfach viel griffiger. Das erinnert mich an die Fünfjährige. Ja. Das hat was.
Ich habe so die Pippi Langstrumpf im Hinterkopf gehabt. Die einfach ihr Ding durchgezogen hat. Punkt.
Ja, und ich sage auch oft, wenn ich vor Situationen stehe, die mir vielleicht auch noch nie begegnet sind, ich mache es nach dem Pippi-Langstrumpf-Prinzip. Ich habe es noch nie gemacht, also werde ich es sicher schaffen. Und diese Einstellung hilft tatsächlich, sich das auch vorzusagen. Zu sagen, hey, mir kann nichts passieren. Das werde ich bestimmt schaffen. Ob das dann 80-80% ist oder nur zu 70%, aber vielleicht auch zu 110%, das weiß man nicht. Aber man wird es auf jeden Fall schaffen.
man sieht ja häufig, und das war ein Grund eigentlich für diese Initiative, man sieht ja immer, was alles funktioniert bei anderen und selber zweifelt man, selber ist man nicht sicher, wie geht man damit um. Und auch dieses Scheitern, also die Barbara Stauffer, die Humortrainerin, die hat das in unserem Interview sehr schön gesagt, man muss auch scheitern können. Und aus dem Scheitern kann so viel Gutes entstehen. Einfach sich mal trauen, mit wirklich volle Kanne zu scheitern und dann diese Lernerfahrungen mitzunehmen einfach. Ne?
Ja, das Scheitern ist auch wichtig, weil wer nur Erfolge erzielt, der wird irgendwann verlernen, was es auch bedeutet, zu scheitern. Und Scheitern kann auch sehr viel Positives bedeuten. Also Positives im Sinn von Kräfte entwickeln. Wie gehe ich mit der Situation um? Man kann sehr viel für sich selber und über sich selber auch lernen dabei. Und das ist eine unheimliche Chance. Also man muss nicht ständig Erfolge erzielen um jeden Preis. Darum geht es überhaupt nicht.
Es ist vielleicht unangenehm, wenn man drinnen steckt, aber so rückblickend kann ich sagen, so zumindest, wie viel sind es jetzt, 27 Jahre im Berufsleben, am meisten gelernt habe ich tatsächlich, wenn ich wo gescheitert bin, Fehler gemacht habe und so weiter. Ja, das war tatsächlich das Wertvollste.
Ja, das stimmt, weil alle anderen Situationen sind ja relativ einfach im Vergleich. Mhm. Auch wenn man gerade aktuell in dieser Situation steckt und es auch nicht so sieht, aber im Nachhinein gibt es immer Dinge, die man gelernt hat daraus. Und das sind so diese Lessons learned, die man auch für die Zukunft mitnehmen kann. Daran kann man auch wachsen.
Du hast in unserem Vorgespräch gesagt, Ebru, ich weiß nicht, ob ich eine Inspiration für andere bin. Also ich finde, du bist definitiv eine.
Dankeschön.
Ich glaube, viele Frauen können sich da wirklich was abschauen, wie du deine Frau stehst, ja, im Job, aber auch mit der Doppelbelastung ein Stück weit. Ich glaube, es geht vielen Frauen so, die auch pflegende Angehörige sind. Ja. Und diesen Mut und diese positive Art, wie du damit umgehst, also Hut ab. Also ich finde es sehr inspirierend.
Dankeschön. Also ich hoffe, dass etwas dabei ist für jede. Inspiration hin oder her, aber wichtig ist, dass man einfach das mag, was man tut. Und wenn ich dann auch eine Inspiration bin, umso schöner. Mhm.
Sehr schön. Herzlichen Dank, liebe Ebru, für das Gespräch. Und ich freue mich schon auf viele weitere Gespräche in diesem oder anderen Zusammenhang.
Danke dir, Brigitte, für diesen tollen Podcast. Und ich freue mich auch auf alle anderen Frauen, die für mich eine Inspiration sein können. Auf jeden Fall.
Da gibt es ganz viele Dankeschön. Da draußen und ich werde mich weiter auf die Suche machen.
Ja, bitte. Bitte.
Vielleicht an alle Hörerinnen und Hörer, wenn ihr einen Tipp habt, bitte einfach kurzes E-Mail durchschicken. Ich würde mich sehr freuen, ganz viele Frauen hier begrüßen zu dürfen. In diesem Sinne noch einmal herzlichen Dank und einen schönen restlichen Tag wünsche ich dir.
Das wünsche ich dir auch, Brigitte. Bis bald.
Bis bald.
Dir gefällt Quite a Girl? Dann drück auf Abonnieren.